Dieser Podcast wurde auf Basis neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse und klinischer Erfahrung hergestellt. Die Therapieempfehlungen entsprechen nicht in jedem Fall dem derzeitigen Zulassungsstatus der einzelnen genannten Substanzen.
Meine Damen und Herren, mein Name ist Andreas Schneeweiß. Ich bin Onkologe am Nationalen Zentrum für Tumorerkrankungen in Heidelberg. Und ich darf Sie jetzt begrüßen zum zweiten Podcast über Real World Data. In diesem Podcast werden sich Herr Professor Michael Lux aus Paderborn und Herr Professor Achim Wöckel aus Würzburg unterhalten über Real World Data zum Hormonrezeptor positiven HER2 negativen Mammakarzinom. Viel Spaß.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir freuen uns sehr, dass wir tatsächlich mit Ihnen heute den zweiten Teil dieses Podcasts bespielen dürfen und wir wollen uns dem Thema nähern der Real-World-Daten und Ihnen dafür nochmal ganz spezielle Studien vorstellen. Im ersten Teil haben Sie vielleicht schon gehört, was es zur Methodik zu wissen gibt, beziehungsweise was die Real-World-Daten unterscheidet von den randomisierten Studien, warum wir sie aber trotzdem brauchen. Und genau das wollen wir jetzt im zweiten Teil mit speziellen Beispielen beleuchten. Und ich freue mich sehr, dass ich das gemeinsam mit dem Professor Michael Lux machen darf, der auf der anderen Seite der Leitung gerade sitzt. Er ist bekannt für sein großes Wissen und Engagement im Bereich der Versorgungsforschung, hat viele Studien aufgelegt, über die sprechen wir auch heute. Lieber Mike, schön, dass du mit dabei bist und dass ich das Ganze heute mit dir machen darf.
Ganz lieben Dank.
Lieber Mike, wir haben tatsächlich momentan ja viel Diskussionen im Bereich der Brustkrebsszene und den Expertinnen und Experten zum Thema der onkologisch relevanten Endpunkte, Stichwort Gesamtüberleben, Stichwort progressionsfreies Überleben. Und es gibt ja auch Daten für CDK4/6-Inhibitoren, die in den primären Studien oder primären Studienzielen diesen Endpunkt des PFS erfüllt hatten, beim Gesamtüberleben nicht. Das zeigen zumindest randomisierte Daten. Wir sehen aber auch Daten aus der Versorgungsforschung, wo man diesen Effekt deutlich anders sieht und tatsächlich Gesamtüberlebensvorteile bringt. Kannst du uns dazu ein bisschen was berichten, beziehungsweise auch Studiendaten oder Beispiele geben? Und dann können wir vielleicht darüber sprechen, wie man diese Diskrepanzen einordnen kann.
Ja, ich glaube, wir sind uns alle einig. Die Paloma 2 war mit die Studie, die im vergangenen Jahr 2022 am meisten diskutiert worden ist. Wieso? Der primäre Endpunkt, das progressionsfreie Überleben, war mit Letrozol plus Palbociclib im Vergleich zu Letrozol ja deutlich verlängert, hochsignifikant, wie alle CDK4/6-Studien. Und dann wurde das Gesamtüberleben berichtet, wo wir keinen signifikanten Unterschied festgestellt haben. Und jetzt bleiben enorm viele Fragen offen. Was ist wichtiger, der primäre Endpunkt alleine oder der sekundäre Endpunkt auch? Lag es an der Statistik oder der großen Rate an fehlenden Daten im Follow-up? Immerhin in der Gruppe mit Palbociclib doppelt so viele Daten haben gefehlt zum Überleben der Patientinnen. Bei einer 2:1 Randomisation sehr schwierig. Und wir haben auch wirklich im Moment, wenn ich das so sagen darf, keine Ahnung, wie die Folgetherapien genau waren und welchen Einfluss die Folgetherapien hatten. Das heißt, wir müssen auf die Real World zurückgreifen, um hier weitere Fragen zum CDK4/6 und aus meiner Sicht zum Palbociclib zu beantworten. Siehst du genauso, Achim, oder?
Absolut.
Und da ist ein Vorzeigeprojekt nicht nur für den CDK4/6-Inhibitor, sondern weltweit für die Versorgungsforschung aus meiner Sicht die P-Reality-X-Studie, die auf dem Flatiron-Register aufbaut. Die Amerikaner haben es geschafft, über 3 Millionen Aufzeichnungen von Krebspatientinnen und Patientinnen zurückgreifen zu können. 3 Millionen, das muss man sich für Deutschland mal vorstellen. Und da haben die in diesem Kollektiv Patientinnen und Patienten identifiziert, die entweder Letrozol oder die Kombination Aromatase-Hämmer plus Palbociclib erhalten haben. 3000 Patientinnen zwischen 2015 und 2020. Was haben die mit diesem Kollektiv gemacht? Die haben sich angeschaut, wie ist der primäre Endpunkt, nämlich das Gesamtüberleben. Und jetzt wird's ganz kurz ein bisschen statistisch. Ich hoffe, das Publikum als auch du, Achim, können mir folgen.
Unbedingt, das nehmen wir mit.
Du bestimmt, das auf jeden Fall. Und fürs Publikum würde ich es nochmal genauer erklären. Nämlich, die haben erst eine nicht adjustierte Analyse gemacht. Da ist uns allen klar, die hat ihre Schwächen, weil in solchen Registern auch viel Bias drin ist und viele Einflussfaktoren. Und um das rauszubekommen, die haben dir ein Inverse Probability Treatment Weighting gemacht. Langes Wort. Was bedeutet das auf Deutsch? Die haben die unterschiedlichen Krankheitsmerkmale und demografischen Merkmale. Sei es Alter, sei es Vortherapien, sei es Tumorstadium bei Ersterkrankung etc. genommen und die entsprechend gewichtet, dass die Kollektive vergleichbar werden. Aber nicht nur das. Die sind noch einen Schritt weitergegangen und haben ein sogenanntes Propensity Score Matching gemacht. Also sie haben dann nach der Wichtung 1:1 das Kollektiv gegenübergestellt und immer ein gleiches Pärchen gesucht und folgend die Auswertung durchgeführt. Und hier, und das ist das, was die aktuelle Diskussion sicherlich sehr fördert, sie haben ein hochsignifikantes Gesamtüberleben-Vorteil für Palbociclib gezeigt. Immerhin ein Unterschied im Gesamtüberleben von 57,8 zu 43,5 Monaten, also auch vergleichbar mit anderen CDK4/6-Studien. Jetzt haben wir auf der einen Seite vergleichbare Daten zu den anderen Studien, auf der anderen Seite die Paloma 2. Jetzt ist die Frage, wo stehen wir? Achim, wie würdest du es einordnen?
Gute Frage. Ich glaube, das ist die Frage, über die wir uns ja auch in den Kommissionen und Leitliniengruppen derzeit viel den Kopf zerbrechen, weil wir natürlich immer darauf angewiesen sind, auf diese Daten aus den randomisierten Studien. Die sind auch, sage ich mal, belastbarer als die Kohortenstudie. Und diese Studie, die du gerade vorgestellt hast, ist natürlich vor allem eine große Kohorte mit einem sehr, sehr heterogenen Kollektiv. Du hattest auch schon dargestellt, dass es tatsächlich viele verschiedene Einflussfaktoren gibt, Versicherungsdaten, Registerdaten, verschiedene Institutionsdaten aus der Ambulanz, aus stationären Sektoren. Das macht es natürlich auch schwierig in der Auswertung, sodass, sag ich mal, insgesamt natürlich sowohl in der einen als auch in der anderen Studie natürlich methodische Schwächen da sind. Am Ende ist es immer ein Puzzle aus mehreren Stücken. Und ich würde einfach sagen, ja, wir haben tatsächlich den primären Endpunkt über die Paloma-Studie erreicht. Der ist positiv, der sekundäre ist negativ im Gesamtüberleben. Aber es gibt in der Registerforschung, nicht nur in dieser von dir genannten Studie, auch in vielen anderen, tatsächlich sehr, sehr klare Signale und Hinweise, dass es eben Gesamtüberlebensvorteile gibt, auch wenn man die nicht auf einem RCT-Niveau präsentieren darf. Und ich glaube, diese Art der transparenten Darstellung ist auch unsere Aufgabe in der Leitlinie, genau das auch so zu präsentieren, die Datengrundlage zu schaffen. Und aus vielen Punkten kann man eben zu dem jeweiligen Zeitpunkt noch keine entsprechende klare Empfehlung abgeben. Aber da muss man zumindest die Studiendaten, die dahinter liegen, transparent darstellen. Und ich denke, das ist eine Aufgabe in den Leitlinien und denen kommen wir ja auch nach. Ich denke, was interessant ist, ist auch nochmal, wenn man sich so ein bisschen die jeweiligen Randgruppen beleuchtet, auch in diesen großen Kohorten. Gibt es denn da was aus der PRealityX-Studie, gerade bei den älteren Patienten? Weil ich hätte noch was auf Lager, was ich gleich berichten kann. Aber kannst du nochmal vielleicht sagen, gibt es dazu spezielle Auswertungen?
Es waren, weil es ja ein Real-World-Kollektiv ist, auch die älteren Patientinnen und Patienten integriert, wurden aber erstmal als Subgruppenanalyse zwar präsentiert, aber nicht speziell betrachtet. Und wir hatten ja auch in unserem ersten Part, bei dem es sich auf jeden Fall lohnt reinzuhören, darüber gesprochen, was prägnant erreicht hat bzw. gezeigt hat, dass wir es in Deutschland geschafft haben, 90% der Patientinnen und Patienten erstmal ohne Chemotherapie zu therapieren. Aber wir wissen auch sehr gut, es war viel Überzeugungsarbeit da. Und viele haben am Anfang sich gescheut, den CDK4/6-Inhibitor der älteren Patientin zu geben, so unter dem Motto, kennen wir ja aus den Diskussionen, ach, die ist so alt, das verträgt die eh nicht, oder die ist so alt, das braucht die nicht. Und dementsprechend war klar, wir brauchen mehr Daten zu dieser, und das ist, du sagtest, Randgruppe, aber eigentlich ist es ja die größte Gruppe, die wir in Zukunft betreuen werden mit der demografischen Entwicklung, die ältere Patientin. Und da spreche ich jetzt nicht von der Patientin über 65, sondern auch der 70 oder 80 oder 85-Jährigen. Und da ist die Frage, gibt es denn Daten, wie ich eine Patientin mit 80 behandeln kann? Funktioniert der CDK4/6-Inhibitor? Hast du aus der Real World hier eine Antwort?
habe zumindest ein paar Hinweise und die Franzosen sind uns da ein kleines Stückchen voraus und du hattest gerade schon angesprochen, die demografische Entwicklung wird natürlich auch in diese Richtung gehen. Der Hauptteil der Patientinnen, die wir auch in der Metastasierung behandeln, gerade im rezeptorpositiven Bereich, werden ja zwangsläufig auch diejenigen sein, die eben höheres Lebensalter erreichen. Das ist gut für die Patientinnen, gut für uns, weil wir eben Möglichkeiten haben. Und tatsächlich gibt es eine Studie, die Palomage-Studie, eine französische Kohorte, bei der tatsächlich Frauen ab 70 Jahren erst eingeschlossen werden. Das heißt, das, was wir eigentlich ausschließen, wird dort eben sehr, sehr klar eingeschlossen. Und es sind insgesamt zwei Kohorten. Eine Kohorte mit Patientinnen, die ein hormonrezeptorpositives und noch sensitives Karzinom behandeln, beziehungsweise in der Erstlinie, und eine Kohorte B mit resistenten oder eben auch in späteren Linien. Und mittlerweile liegen auch schon die ersten Auswertungen vor. Effektivitäten sind gezeigt. Also deine Frage zu beantworten, ja, auch bei der älteren und ältesten Patientin wirkt diese Medikation und die CDK4/6-Inhibitoren, in dem Fall hier das Palbociclib, was in dieser Studie auch untersucht wurde. Und es gibt aber auch Hinweise auf die Frage der Dosisreduktion, Unterbrechungen. Die liegen natürlich ab einem Alter von 75 höher als bei Jüngeren. 75 scheint so einen gewissen Cut-Point darzustellen. Tatsächlich wird es dann in höheren Altersstufen häufiger, dass man Dosis reduzieren muss oder Unterbrechungen hat der Therapie. Aber die Nebenwirkungen, die auftreten insgesamt, auch Grad 3, Grad 4, sind genau die bekannten, die wir eben kennen. Neutropenien, aber eben keine febrilen Neutropenien, also auch keine erhöhten Infektionsraten in diesem Kollektiv. Und ich denke, das ist ja auch eine ganz wichtige Mitteilung, die wir so aus den RCTs gar nicht hätten treffen können, wenn man eben nicht diese Daten hat. Was für mich persönlich ein Riesenvorteil dieser Studie ist, mich sehr gefreut hat, waren die Endpunkte der Lebensqualität, und zwar nicht der normalen Lebensqualitäten, die wir so abfragen mit einem normalen Scoring, sondern tatsächlich mit den Themen der sozialen Teilhabe. Es gibt Studiendaten, die uns gezeigt haben, dass aus Patientenpräferenz das Thema soziale Teilhabe, Mobilität der wichtigste Faktor ist. Und man konnte eben in diesem Kollektiv sehr, sehr schön zeigen, sowohl in der Kohorte A als auch vermutlich in dieser Kohorte B, dass diese Patientenpräferenz erfüllt ist. Das heißt, unter Therapie mit Palbociclib und CDK4/6-Inhibitoren bleibt die Patientenpräferenz erhalten, die soziale Teilhabe hoch beziehungsweise sogar noch höher unter der Therapie. Und ich denke, darum geht es ja auch gerade bei diesen Patientinnen. Wenn man die vorher befragt, was ist euch für euch das Wichtigste und genau dieser Punkt ist erfüllt, dann ist das Therapieziel damit erreicht. Also von daher glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der uns gefreut hat. Und jetzt geht es um die große Frage, ob man vielleicht in Zukunft nicht nur in Frankreich, sondern auch in Deutschland, Mike, ein paar Daten generieren kann. Stichwort Perform. Magst du die Studie mal vorstellen, weil da werden wir die Älteren ja auch wieder beleuchten, aber doch noch ein paar andere Gruppen.
Ja, sehr, sehr gern. Wobei ich sagen muss, Perform, super Name, sagt schon einiges aus, ist ein starker Name, aber nicht so schön wie Palomage. Also Palomage, da denke ich an Bordeaux und Baguette und einen schönen Abend in Paris im Bistro. Aber die Perform, absolut wichtige Frage. Und wir haben ja schon einiges heute diskutiert. Die ganzen offenen Fragen aus zum Beispiel der Paloma oder im ersten Part auch diskutiert. Die ideale Sequenz, was folgt nach was? Wir wissen es im Moment nicht. Und das kann die Perform-Studie sicherlich beantworten. Eine Studie, in der insgesamt 2000 Patientinnen und Patienten fast eingeschlossen werden. Und wir hatten erst kürzlich die 1000. Patientin eingebracht in die Studie, also Halbzeit ist überschritten. Die Patientinnen und Patienten bekommen hier Palbociclib plus endokrine Therapie, Real World entsprechende Zulassung, somit keine strengen Ein- und Ausschlusskriterien wie in klinischen Studien, nur eine zulassungsgerechte Therapie. Und das Besondere, die Rekrutierung dauert 4 Jahre, die Gesamtstudiendauer 7,5 Jahre. Und jetzt stell dir mal vor, Achim, mit 7,5 Jahren werden wir in der Lage sein zu schauen, wie war die Therapie im Jahr 2020? Wie ist die ideale Therapiesequenz im Jahr 2024? Was ändert sich über die Zeit? Werden mehr und mehr genetische Untersuchungen durchgeführt, NGS etc.? Was passiert auch über die Zeit und die Veränderung? Auch das wird im Rahmen der Perform erfasst und somit nicht nur zum jetzigen Zeitpunkt, sondern auch über den Lauf der Studie eine wahnsinnige spannende Real-World-Forschung mit so vielen möglichen Fragestellungen, die beantwortet werden können.
wirklich super, diese Behandlungssequenzen damit reinzunehmen. Das macht ja auch Perform aus, dass sie eben tatsächlich über viele Jahre hinweg rekrutiert beziehungsweise Patienten beobachtet. Stichwort Rekrutierung. Ich glaube, du hast nochmal deutlich gemacht, wie wichtig es ist, in diese Studie jetzt zu rekrutieren und dass wir im Augenblick alles dafür tun, dass man auch vielleicht trotz dieser Ergebnisse im Augenblick mit Paloma 2 diese Studie auch zu Ende rekrutiert, weil es wird ein wichtiger Therapiebestandteil bleiben. Und damit wir eben diese ganzen Muster- und Sequenztherapien verstehen, brauchen wir diese vollen Rekrutierungszahlen. Wer also zuhört und auch als Perform-Studienzentrum tatsächlich mit involviert ist, der möchte bitte noch weiter rekrutieren. Ganz, ganz wichtig für diese Studie. Vielleicht auch nochmal einen Blick auf die Lebensqualität. Ich glaube, das erfassen wir in Perform auch ein Stück weit mit, Mike, oder? Das ist, glaube ich, mit dabei, ne?
Ja, regelmäßig wird die Lebensqualität erhoben. Ach, super. Und neben der Lebensqualität auch Patient-Reported Outcome. Mhm. Hier konnten wir letztes Jahr die ersten Auswertungen auch schon machen und auf den Kongressen vorstellen. Zum Beispiel die Frage Erwartungen an die Vorteile. Und da war zum Beispiel spannend, 3 Monate nach Einschluss sagten über die Hälfte der Patientinnen, dass die Therapie ihren Erwartungen übertroffen hat. Oder auch die Frage vor Therapiebeginn gefragt, welche Nebenwirkungen erwarten Sie? Und im weiteren Verlauf sagten die Patientinnen, dass über 50% die Nebenwirkungen besser als erwartet beurteilt haben. Leider fehlen noch im Moment von 26% der Patientinnen und Patienten die Daten. Wenn wir die vollständig haben, absolut spannende Ergebnisse aus der Real World. Aber Patient-Reported Outcome und Lebensqualität, ein so wichtiges Thema in der metastasierten Situation. Eigentlich das oberste Ziel für uns Therapeuten, diese zu erhalten. Gibt es denn da noch mehr oder andere Daten, Achim?
Es gibt Daten aus Nordamerika und Kanada, die tatsächlich so deine Daten, die du jetzt gerade präsentiert hast, bestätigen. Eine große Kohorte Polaris, ebenfalls eine Studie im Hormonrezeptor-positiven, HER2-negativen Bereich, 1500 Patientinnen, bei denen eben genau unter dieser Palbociclib-Therapie sehr, sehr intensiv die Lebensqualität erhoben wurde. Natürlich auch wieder Behandlungsmuster, auch wieder Behandlungssequenzen, aber die Lebensqualität war ganz stark im Fokus. Und was man eben gesehen hat, war, dass es war ein jüngeres Kollektiv tatsächlich nach 6 und nach 12 Monaten in allen Skalierungen eine entsprechende Stabilität zu erreichen war, beziehungsweise auch eine Verbesserung dieser Endpunkte. Also bei physischer Funktion, bei der Rollenfunktion, Stichwort wieder soziale Teilhabe, ebenfalls besser, auch die Emotional Functions, kognitive Funktionen, tatsächlich Besserungen der Lebensqualität. Und wenn du sagst, dass das das oberste prioritäre Ziel ist bei diesen Patientinnen, dann konnte zumindest Polaris in dieser großen Kohorte dann doch sehr gut beweisen oder zumindest diesen Effekt darstellen, dass man eben all diese Endpunkte tatsächlich verbessern kann. Also ich denke, damit ist auch so ein wichtiger Meilenstein erreicht und unsere Perform-Studie wird natürlich dann nochmal sicherlich weitere Ergebnisse liefern. Sehr schön. Mike, ich glaube, wir haben tatsächlich jetzt sehr, sehr gut nochmal die ganzen Eckrahmen der Real-World-Daten anhand von 4 ausgewählten Beispielen zusammengefasst. Mir hat es großen Spaß gemacht, mit dir das zu diskutieren. Darf mich bei dir ganz herzlich bedanken und natürlich den Zuhörerinnen und Zuhörern für die Aufmerksamkeit. Mike, du hast das Schlusswort.
Ganz, ganz lieben Dank. Und an der Stelle würde ich aber ganz kurz nochmal in eigener Sache auch etwas sagen. Du weißt ja, ich mache auch national und international viel Versorgungsforschung im Thema genetische Diagnostik, BRCA1 und 2 in der metastasierten Situation. Wir haben die zugelassenen PARP-Inhibitoren, zu denen man greifen sollte, wenn eine Mutation vorliegt. Bei der Indikationsstellung Chemotherapie ist es die bessere Alternative, definitiv. Lebensqualität ist höher, progressionsfreies Überleben ist besser, aber wir wissen auch, wir testen zu wenig. Und international gerade die hormonrezeptorpositive metastasierte Patientin wird vergessen. Triple-negativ hat jeder im Fokus, hormonpositiv wird vergessen. Und die Perform hat hier auch schon erste Daten gezeigt. Wir haben gerade mal bei dem Kollektiv, was jetzt eingeschlossen worden ist, bei 16% der Patientinnen und Patienten einen Risikoscore erhoben und eine genetische Testung BRCA1 und 2 gerade mal bei unter 10%. Hier müssen wir besser werden und dementsprechend kann die Real World auch dazu dienen, nicht nur zu zeigen, was die besten Therapien und die besten Sequenzen sind, wie die Lebensqualität ist, sondern auch unsere ärztlichen Defizite aufdecken und sagen, hier müsst ihr besser werden. Und ich glaube, soll keine Mahnung sein, sondern eher eine freundliche Erinnerung.
Eine Motivation.
Eine Motivation an der Stelle. Und das ist, glaube ich, ein schönes Schlusswort. Achim, ganz lieben Dank.
Ich danke dir.